Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Was ist das krasseste Buch der Bibel? Das Buch mit den fantastischsten Geschichten, aber auch mit den allerschrecklichsten Geschichten. Das Buch, was den Stoff bietet für Heldensagen, für Actionfilme. Das Buch, was Kinder lieben. Und das Buch, wo ich glaube, was viele erwachsene Christen kaum so richtig kennen. Ich denke, das ist das Buch der Richter. Das ist extrem spannend. Da sind sprichwörtlich sagenhafte Geschichten drin und auch grausame Geschichten. Ja, da sind die grausamsten Geschichten der ganzen Bibel drin. Die sind so grausam, dass manche Christen die gar nicht kennen. Und in diesem Buch wird der Tiefpunkt der Geschichte Israels beschrieben vor der Zeit der Könige. Und es wird beschrieben, wie es zu diesem Tiefpunkt kam. Und die Zeit, in der das Buch spielt oder wo die Geschichten stattfanden, die dort verzeichnet sind, ist die Zeit zwischen der Einnahme des Landes unter Josua und diesem wichtigen Richter Samuel. Und dieser Samuel hat dann die ersten Könige ins Amt eingesetzt. Nun, was war in dieser Zeit los? Es gab keinen Heeresfürst, keinen Führer für das ganze Volk wie Josua. Und es gab auch keinen charismatischen König wie David. Nun, die Frage ist, wer hatte denn das Sagen? Gott vielleicht? Nein, keiner hatte das Sagen. Jeder tat, was ihm gefiel. Das Gebot Gottes war förmlich vergessen. Und darum ging es auch immer mehr bergab. Das Volk hatte kaum das Land eingenommen und besetzt. Und nun wurde das Volk schon wieder selbst besetzt. Und immer wenn es dann richtig dick kam, richtig hart auf hart, dann hat Gott die sogenannten Richter oder Retter berufen. Und Richter, ja, was sind die Richter? Waren die jetzt dafür beauftragt, das zu richten? Gab es da irgendwo einen Gerichtshof, Geschworene und so weiter? Nein, die Hauptaufgabe war von den Richtern, dass sie das Volk befreiten. Und deshalb hießen sie auch Befreier oder Retter. Und sie sollten das Volk wieder zu Gott führen, unter die Gebote. Nun, das Gute an diesen Richtern war, dass die eigentlich richtige Kampfmaschinen waren. Die hatten Vorliebe vor allen Dingen für improvisierte Waffen. Ja? So wie wir das aus guten Rambo-Filmen kennen. Oder A-Team oder MacGyver. Ja? Man hat irgendwie eine Rolle Klebeband, ein bisschen Knetgummi, ein Stück Holz. Und aus dem baut man dann sich seine Waffe und macht die Feinde platt. Und genauso müsst ihr euch die Richter vorstellen. Ein Richter hat zum Beispiel mit einem Rinderstachel, also so einer Holzstange mit einem Eisen vorne dran, um Rinder zu treiben, 600 Philister erschlagen. Ein anderer mit seiner ganzen Truppe haben mit Tonkrügen und mit Fackeln ein riesiges Heer niedergemacht. Wieder ein anderer hat ein Esels Kinnknochen genommen und hat damit 1000 Philister erschlagen. Das war das Gute an den Richtern. Das waren improvisatorische Kampfmaschinen. Wenn man ein Volk befreien will, ist das nicht gut, ist das nicht schlecht. Das Schlechte an den Richtern war, also an einigen jedenfalls, dass sie oft übers Ziel hinausschossen. Ja, sie ließen sich von ihren Begierden steuern. Und ihre Einstellung war wirklich manchmal zu hinterfragen. Der bekannteste Richter, den ihr sicher alle kennt, das ist ja Simson. Der hatte unheimliche Kraft, aber es war auch irgendwie ein schräger Typ. Der sollte das Land von den Philistern befreien, aber hat ständig Philisterinnen geheiratet. Und die haben ihn letztendlich dann auch zu Fall gebracht. Simson, das war ein Mann, der mehr von seinen Begierden gesteuert wurde als von Gott. Und dennoch sagt uns das Neue Testament, wie wir es heute gehört haben im Hebräerbrief, dass Simson uns ein Vorbild ist. Aber Simson war nicht der einzige schräge und zwiespältige Richter. Das ganze Buch scheint voll von solchen Leuten zu sein. Und wir sollen von ihnen lernen. Die Frage ist natürlich, was? Was können wir von solchen Leuten lernen? Ich denke, die erste grundsätzliche Lektion, die wir davon lernen können, ist, dass Gott mit schrägen, mit unperfekten, mit sündigen Menschen arbeitet. Also, wenn Gott mit einem Simson, einen Simson benutzt, mit ihm arbeitet, na dann dann kann er auch dich und mich gebrauchen. Aber noch mehr. Die Zeit der Richter, das war eine Zeit des Abfalls, wie ich euch schon gesagt habe, Gottlosigkeit, es herrschten chaotische Zustände im Land. Und in dieser Zeit hielten die Richter zu Gott. Sie vertrauten auf ihn. Sie folgten ihm trotz aller Widerstände, trotz aller Gefahren. Und deshalb waren sie wirkliche Glaubenshelden. Und Glauben, das ist ja für uns eine ganz wichtige Sache. Frage ist, was ist Glauben eigentlich? Und bei den Richtern können wir sehen, wie Glauben praktisch, wie plastisch, ja konkret aussieht. Wir können etwas über den Glauben von den Richtern lernen. Nämlich darüber, wie wir Gott vertrauen können und wie wir uns selber dann viel mehr vielleicht als bisher getrauen können. Und das ist heute mein Thema. Vertrau ihm, getrau dich. Die Bibel oder das Buch der Richter, das berichtet uns von 13 Richtern und einer Richterin. Und diese Richterin übrigens war auch eine Kriegsheldin, eine große Kämpferin. Der zweite von diesen Richtern, von diesen Rettern, das ist Ehud. Und über den soll es heute gehen. Ich lese uns den Predigttext aus Richter Kapitel 3, Vers 11 bis Vers 30. Da hatte das Land 40 Jahre lang Ruhe und Othniel, der Sohn des Kenas, starb und die Kinder Israels taten wieder, was böse war in den Augen des Herrn. Da stärkte der Herr Eglon, den König der Moabiter, gegen Israel, weil sie taten, was in den Augen des Herrn böse war. Und er sammelte um sich die Ammoniter und die Amalekiter und zog hin und schlug Israel und nahm die Palmenstadt ein. Und die Kinder Israels dienten Eglon, dem König von Moab, 18 Jahre lang. Da schrien die Kinder Israels zum Herrn. Und der Herr erweckte ihnen einen Retter, Ehud, den Sohn Geras, einen Benjaminiter, der linkshändig war. Und die Kinder Israels sandten durch ihn den Tribut an Eglon, den König von Moab. Da machte sich Ehud ein Schwert, das zwei Schneiden hatte und eine Spanne lang war, und gürtete es unter seinem Gewand an seine rechte Hüfte. Und er überbrachte Eglon, dem König von Moab, den Tribut. Eglon aber war ein sehr fetter Mann. Als er nun die Überreichung des Tributs vollzogen hatte, ließ er die Leute gehen, die den Tribut getragen hatte. Und er selbst aber kehrte um bei den Götzenbildern von Gilgal und sagte zu dem König: Ich habe dir, o König, etwas Geheimes zu sagen. Er aber sprach: Schweig. Und alle, die um ihn her standen, gingen von ihm hinaus. Da kam Ehud zu ihm hinein, er aber saß in seinem kühlen Obergemach, das für ihn allein bestimmt war, und Ehud sprach: Ein Wort Gottes habe ich an dich. Da stand er von seinem Thron auf. Ehud aber griff mit seiner linken Hand zu, nahm das Schwert von seiner rechten Hüfte und stieß es ihm in den Bauch. Und es fuhr auch der Griff der Klinge hinein, und das Fett schloss sich um die Klinge, denn er zog das Schwert nicht aus seinem Bauch, sodass es ihm hinten hinausging. Danach ging Ehud hinaus in den Vorsaal und schloss die Türe des Obergemachs hinter sich zu und verriegelte sie. Und als er nun hinausgegangen war, kamen die Diener. Als sie aber sahen, dass die Tür des Obergemachs verschlossen war, sprachen sie: Gewiss bedeckt er seine Füße in dem kühlen Gemach. Und sie warteten so lange, wie sie sich dessen schämten. Und siehe, niemand machte die Türe des Obergemachs auf. Da nahmen sie den Schlüssel und schlossen auf. Und siehe, da lag ihr Herr tot auf dem Boden. Ehud aber war entkommen, während sie so zögerten, und ging an den Götzen vorüber und entkam nach Seira. Und als er entkam, blies er in das Schofarhorn auf dem Bergland Ephraims, und die Söhne Israels zogen mit ihm vom Bergland herab und er vor ihnen her. Und er sprach zu ihnen: Folgt mir nach, denn der Herr hat die Moabiter, eure Feinde, in eure Hand gegeben. Und sie folgten ihm und besetzten die Furten des Jordan gegen Moab hin und ließen niemanden hinüber. Und sie schlugen die Moabiter zu jener Zeit, etwa 10.000 Mann, alles starke und tapfere Männer, sodass nicht einer entkam. So wurden zu jener Zeit die Moabiter unter die Hand Israels gebracht und das Land hatte Ruhe, 80 Jahre lang. Die Zustände zur Zeit der Richter, die werden auch beschrieben mit diesem Vers, jeder tat, was recht war in seinen Augen. Gott und sein Wort, sein Gebot waren egal. Irgendwo gab es da noch die alten Geschichten über diesen Gott, aber wir müssen jetzt hier irgendwie zurechtkommen. Wir müssen uns jetzt hier arrangieren. Und so sahen dann eben die Zustände aus in Israel. Die Generation, die das Land vollständig einnehmen sollte, die schreckten oftmals zurück vor den hochentwickelten und vor allem den hochgerüsteten kanaanäischen Völkern. Und so blieben dann die einzelnen Stämme meistens in den Bergen, anstatt in die fruchtbaren Ebenen zu gehen und diese einzunehmen. Und sie vertrieben nicht die Völker, die der Herr ihnen geboten hatte, dass sie sie vertreiben und vernichten sollten. Sie fürchteten diese Menschen. Ja, sie fürchteten diese heidnischen Völker, die Götzen anbeteten, mehr als Gott, der sie mit großer Macht aus Ägypten geführt hat. Und die Folge war jetzt, dass in der zweiten Generation, dass die zweite Generation wohl noch von den Taten des Herrn, den Taten Gottes wusste, aber dass sie den Herrn nicht wirklich kannte. Er war ihnen gleichgültig. Sie waren eben nicht live mit dabei gewesen und hatten nun ihre eigenen Probleme und wollten damit auf ihre eigene Art und Weise fertig werden. Oder sagen wir lieber, sie fanden sich mit den Zuständen ab. Wir können eben nichts ändern. Ja? Da sind die starken Völker in der Ebene, da müssen wir uns jetzt irgendwie hier auf den kargen Bergen arrangieren, das ist eben so. Passen wir uns an. Und so ließen sie nicht nur die Völker im Land, sondern sie gingen noch weiter, sie vermischten sich auch mit ihnen und sie beteten ihre Götter an. Das Volk Israel nahm also nicht das Land ein, sondern das Land nahm das Volk Israel ein. Nun, auch heute leben wir in einer Zeit, wo viel Gleichgültigkeit gibt gegenüber Gott, wo es Abfall in der Gesellschaft gibt. Ja, selbst in Gemeinden, in christlichen Gemeinden kann man das sehen. Und unter diesen schlimmen Verhältnissen, unter diesem Druck, da trifft es uns dann auch irgendwann selber. Eigentlich sollen wir glauben, sollen wir treu sein, uns festhalten, Zeugnis geben, ja mutig sein. Aber das schafft man meistens nur zu Hochzeiten. Ja, wir haben hier von der zweiten Generation gelesen, die schon ganz weg war. Aber wie ist es denn 2 Wochen nach der letzten Bibelkonferenz, 2 Tage nach dem Gottesdienst, 2 Stunden nach der Gebetsstunde? Wo sind da unsere Gedanken? Wo suchen wir unsere Freude, unsere Befriedigung? Wo stillen wir unsere Bedürfnisse? Wie schnell geht man zum Beispiel den Weg, den alle gehen, nur um nicht aufzufallen? Wie schnell wird man lahm? Ja, Gebet ohne Inbrunst. Tägliche Bibellese nur, weil ich es gewohnt bin. Wir kommen in einen Trott und es wird immer schwerer, sich da hochzureißen. Und wieder ganz von Herzen zu Gott zu rufen und alles von ihm zu erwarten. Und je schlaffer wir werden, je matter wir im Glauben werden, desto mehr vertrauen wir auf uns. Und wir denken, wir müssen uns selber helfen und wir zweifeln an Gottes Gegenwart und an seiner Hilfe. Bis Gott sich dann über uns erbarmt und uns mit seinem Wort aufrüttelt oder bis Gott uns so große Aufgaben oder Probleme schickt, dass wir dadurch förmlich zu ihm getrieben werden. Nun, und so ähnlich geschieht das hier bei den Israeliten. In der Zeit der Richter prüfte Gott sein Volk durch diese heidnischen Völker und es sollte sich zeigen, ob sie wirklich dem Herrn und seinen Geboten folgten. Wir haben ja so verschiedene Generationen und man gibt den Generationen immer Namen. Ja, wir kennen heutzutage die Generation Praktikum, Studenten, die nur noch Praktikum machen, anstatt arbeiten zu gehen. Junge Leute nennen sich heute Generation Fack. Wir kennen alle die Generation, die Ketchup-Generation. Und damals in Israel lebte anscheinend die Generation Menschenfurcht. Und das besondere Kennzeichen der Generation Menschenfurcht war Gleichgültigkeit zu Gott. Und der Endeffekt, was aus dieser Mischung zwischen Menschenfurcht und Gleichgültigkeit rauskam, da steht dann Vers 12, und die Kinder Israel taten, was böse war in den Augen des Herrn. Israel bestand also die Prüfung nicht. Sie fielen durch. 6 Sätzen. Und ein wichtiger Zusammenhang wird hier deutlich. Wir hatten gehört am Anfang, dass jeder das tat, was in seinen Augen gut war. Und was ist das, was in seinen Augen gut war? Steht jetzt hier, das, was in den Augen von Gott böse war. Aber so sehr die Israeliten sündigten, so sehr sie dem Bund mit Gott untreu waren, so sehr hielt Gott ihnen die Treue. Aber Gott tat das nicht, indem er die Sünden zudeckte und sagte, das ist schon nicht so schlimm und damit eigentlich das Volk ins Unheil rennen ließ, sondern Gott tat das, indem er ihre Sünden aufdeckte. Er rüttelte das Volk wach. Und er tat das, indem er sie bestrafte, indem er sie spüren ließ, was es bedeutet, ohne den lebendigen Gott zu leben. Und so beginnt die Geschichte von Ehud. Vers 12 wieder. Und die Kinder Israels taten wieder, was böse war in den Augen des Herrn. Da stärkte der Herr Eglon, den König der Moabiter, gegen Israel, weil sie taten, was in den Augen des Herrn böse war. Und er sammelte um sich die Amoriter und die Amalekiter und zog hin und schlug Israel und nahm die Palmstadt ein. Die Kinder Israels dienten Eglon, den König von Moab, 18 Jahre lang. Was für eine Schmach und Schande für Israel. Was für eine Ironie. Warum Ironie? Warum Schmach und Schande? Nun, wer ein bisschen die Geschichte von Israel kennt, der wird erkennen, welcher Hohn hier in dieser Sache liegt. Die Moabiter und die Ammoniter, das sind Völker, welche von Lot, den Neffen vom Abraham, und Abraham ist ja der Vater von Israel, also vom Lot abstammen. Und die sind also damit verwandtschaftliche Völker von Israel. Und dennoch sind sie und gerade auch die Amalekiter, die auch mit dabei sind, seit der Wüstenwanderung Feinde von Israel. Und als Israel damals in das verheißene, vor dem verheißenen Land lagerte und gerade dabei war, dann in das verheißene Land zu gehen, da wollte Balak, der König der Moabiter damals, sie schon einmal angreifen und sie vertreiben. Und ihr kennt sicherlich die Biliams-Geschichte. Das ist diese Geschichte. Aber Gott wehrte ihm. Und jetzt stärkt gerade Gott den Eglon, der auch ein König von Moab ist, sodass er die Israeliten bedrücken konnte, unterdrücken konnte. Dazu kommt noch, dass Gott damals den Israeliten verboten hat, Moab anzugreifen. Und jetzt schickt Gott Moab, um Israel zu unterdrücken. Und dieser Eglon mit seinen Leuten, der nahm sogar die Palmenstadt ein. Palmenstadt, das ist Jericho. Und das ist ja die Stadt, die Israel damals zuerst eingenommen hatte und zerstört hatte. Israel war unbesiegbar, doch nun, wo Gott seine schützende Hand abzieht, muss es einem Volk dienen, welches sich noch zur Zeit Moses, also gerade mal eine Generation vorher, vor Israel sehr fürchtete und ihm unterlegen war. Und das geht 18 Jahre lang. Und dann erst besinnen sich die Leute auf Gott. Ja, die Qualen der Unterdrückung und die Last der Abgaben, die ständige Angst vor feindlichen Soldaten, alles muss schrecklich gewesen sein. Und so lesen wir dann im Richter 3, Vers 15, da schrien die Kinder Israel zum Herrn. Und dieser Schrei, das war leider kein Schrei, richtiger Bußschrei, ja, der inneren Buße, sondern das war einfach ein Hilfeschrei. Herr Gott, hilf uns jetzt aus dieser Not. Aber Gott erbarmte sich trotzdem und wir lesen dann weiter. Und der Herr erweckte ihnen einen Retter, Ehud, den Sohn Geras, einen Benjaminiter, der linkshändig war. Nun, Benjaminiter heißt übersetzt Sohn der rechten Hand. Und dieser Sohn der rechten Hand war Linkshänder. Das klingt irgendwie komisch, oder? Gut, wir erfahren dann, dass die Israeliten diesen Ehud beauftragen, den fälligen Tribut zu den Moabitern zu bringen. Und genauer gesagt sollte er in die Palmenstadt, also zur Residenz des Königs der Moabiter, zu Eglon gehen. Nun, Eglon heißt der fremde König. Namen sind ja in der Bibel immer sehr wichtig. Sie geben uns mehr weiter als nur die Information, wie der heißt. Namen haben Bedeutung. Das ist ja auch bei uns so, wenn wir jetzt jemanden kennenlernen, der Förster heißt, dann denken wir, naja, vielleicht war da irgendwann mal der Ur-Ur-Ur-Ur-Großvater Förster. Oder wir lernen jemanden kennen, der heißt Meier, ja, früher hießen Dorfvorsitzende oder Bürgermeister hießen Das war der sogenannte Dorfmeier. Oder wir haben jemanden mit französisch klingenden Namen, denken wir, wer stammt vielleicht von den Hugenotten ab? Nun, wie das jetzt dann ist bei Schweinebart oder Mehlhose, so hieß man mein Lehrer, das weiß ich auch nicht genau. Aber auch Vornamen haben ja Bedeutung. Ja? Da gibt es Tabea. Tabea heißt scheues Reh. Oder Ludwig, das heißt siegreich im Kampf. Sebastian heißt der Verehrer oder der Scheue. Oder Georg, das ist das griechische Wort für Bauer. Jesus heißt Gott rettet. Theophilus, wir haben das gehört aus unserer Lukas-Reihe, der, der Gott liebt. Nun, was bedeutet jetzt der Name Eglon? Eglon heißt auf Hebräisch Kalb. Und das Wort klingt zusätzlich sehr ähnlich dem hebräischen Wort für Fett. Und das ist sehr auffällig hier. Auf alle Fälle kein Zufall. Wenn ein Kalb fett ist, dann ist es bereit, geschlachtet zu werden. Also, hier haben wir unsere Hauptperson. Wir haben einen Linkshänder vom Stamm der Rechtshänder. Und wir haben einen König, der den schönen und ehrenvollen Namen Fettes Kalb trägt. Also weiter in der Geschichte. Ehud soll die Abgabe der Israeliten überbringen. Aber er beschließt nebenbei, Eglon zusätzlich seine eigene Gabe zu überbringen. Nämlich ein zweischneidiges, ein Ellen langes Schwert. Handgemacht. Und dieses Schwert, das soll eine Überraschung werden. Und so bindet er es unter seine Gewänder, und zwar an seine rechte Seite, da wo er es mit der linken Hand natürlich gut erreichen kann. Aber dort, wo es keiner vermuten wird, weil man sucht nach Schwertern, natürlich auf der linken Seite, wo man es mit der rechten Hand gut erreichen kann. Sozusagen die Überraschung ist perfekt. Seht ihr hier, wie Ehud sich vorbereitet? Er ist von Gott berufen, er hat eine Aufgabe, er soll Israel von einer bis an die Zähne bewaffneten feindlichen Übermacht befreien. Und was ist seine Reaktion? Er macht sich einen Plan, er bedenkt die Umstände und er nutzt seine eigenen Begabungen. Er vielleicht sogar seine Schwächen aus. Ja, Linkshänder zu sein, ist vielleicht gar nicht so die absolute Stärke. Aber auf alle Fälle nutzt er das, was ihm Gott gegeben hat, was Gott ihm in die Wiege gelegt hat. Und hier können wir von Ehud eine erste Lektion lernen. Unser Thema ist ja, vertrau ihm, getrau dich. Und diese erste Glaubenslektion ist nun, vertrau ihm, getrau dich, deinen Verstand und deine Talente zu verwenden. Verstand und Talente, könnte man ja sagen, sind zwei verschiedene Sachen. Aber man braucht seinen Verstand, um seine Talente zu erkennen und auch richtig anzuwenden, richtig zu nutzen. Nun, wie erfüllt ihr eure Aufgaben? Ich rede jetzt nicht in erster Linie von eurem Job, von eurer Arbeit, sondern ich rede von euren Aufgaben, die euch Gott gibt. Wie setzt du darin deinen Glauben um? Seht ihr auf Gott vertrauen? Das heißt nicht, dass ich meinen Verstand abschalte. Gott macht uns ja nicht zu Marionetten, sondern Gott macht uns zu Verantwortungsträgern. Und wenn Gläubige als besonders naiv und besonders dumm gelten, dann stimmt irgendwas nicht. Wir sollen zwar auf der einen Seite wie Kinder Gott vertrauen, aber wir sollen Gott auch von unserem ganzen Verstand dienen. Und wir sollen die Mittel und die Möglichkeiten nutzen, die uns Gott gibt. Denkst du vielleicht auch, Gott kann mich nicht so richtig zu nichts gebrauchen. Also ich habe keine besonderen Fähigkeiten. Mir bleibt nur, mich zurückzulehnen, die schlimmen Umstände zu ertragen und mein langweiliges Leben eben weiterzuleben. Und wenn es so ist, dann musst du unbedingt umdenken. Suche nicht nach dem, was dir alles fehlt, was du alles nicht hast, sondern suche nach dem, was dir Gott gegeben hat und womit du Gott dienen kannst. Ehud, der macht sich jetzt so ausgerüstet auf den Weg. So ausgerüstet, damit meine ich, dass er einen Plan hat. Denn sonst hätte er sich nicht dieses extravagante Schwert gebaut und hätte es auch extra versteckt. Und Ehud kann natürlich nicht alleine gehen. Er muss viele Träger mitnehmen. Das ist deshalb so, weil Ehud nicht mit der Scheckkarte losgehen konnte, sondern der Tribut wurde in Naturalien überbracht. Ja, Brot, Kuchen, Wein, Sekt, Süßigkeiten, Speck, alles, was das Herz begehrt. Und wir haben gehört, bei der Übergabe läuft eigentlich alles glatt. Das einzig Auffällige war, dass dieser Eglon tatsächlich sehr fett war. Und diesen verfetteten Mann wird nun eben noch mehr Essen gebracht. Davon abgesehen wird der Tribut übergeben, man verabschiedet sich und zieht sich zurück. Moment mal, wozu hatte sich Ehud eigentlich das Schwert mitgenommen? Soll es das jetzt gewesen sein? Natürlich nicht. Jetzt geht es erst los, jetzt wird es erst richtig spannend. Nun geschah nämlich Folgendes, Vers 18. Ehud sendet seine Begleiter zurück und dreht dann alleine um. Und zwar dreht er nicht irgendwo um, sondern bei den Götzenbildern von Gilgal. Nun, hier ist es wieder so, wer ein bisschen die Geschichte von Israel kennt, weiß, oh, das ist ein ganz bekannter und geschichtsträchtiger Ort. Jetzt scheint es wirklich hier spannend zu werden, jetzt geht's los. Gilgal, das heißt übersetzt Abwälzung. Und die Israeliten haben sich dort, bevor sie das Land einnahmen, beschneiden lassen. Und diese Beschneidung an dieser Stelle war das Symbol, dass sie zum Herrn gehörten und die Schande der ägyptischen Gefangenschaft von ihnen abgewälzt wurde. Ja, Sklave zu sein, fremden Göttern zu dienen, das war eine Schande und die wurde jetzt von ihnen abgetan. Gilgal war auch der Ort, wo Josua die Gedenksteine aufstellen ließ, die zum Zeugnis für diese wunderbare Durchquerung des Jordans aufgestellt wurden. Ja, wenn ihr euch erinnert, Gott hat das Wasser vom Jordan einfach angehalten und dann konnte ganz Israel durchziehen. Und nun stehen an diesem Ort nicht die Gedenksteine für die tolle Führung des Herrn, sondern die Zeugen für die Kanaanisierung des Volkes, nämlich die Götzenbilder. Ja, nicht das Volk nahm das Land an, sondern das Land nahm das Volk an. Und wenn Ehud nun in Gilgal umkehrt, so ist das eben kein Zufall. Am Gedenkort der Macht des Herrn kehrt Ehud um, um das Land wiederum für das Volk des Herrn in Besitz zu nehmen. An dem Ort, wo die Schande Ägyptens abgewälzt wurde, beginnt Ehud nun die Schande Moabs abzuwälzen. Das klingt doch gut. Das ist heroisch. Aber wie will Ehud bitteschön alleine mit einem kleinen Schwert, was nur eine Elle lang ist, das anstellen? Eins steht fest. Ehud, der wird nicht einfach drauf losstürmen, wie wir das vielleicht aus billigen Actionfilmen kennen, sondern Ehud hat einen ausgezeichneten Plan. Und er ist zudem sehr mutig. Er ist mutig genug, das nötige Risiko einzugehen. Und das ist die zweite Glaubenslektion. Hier können wir wieder was von Ehud lernen. Vertrau ihm, getrau dich, ein Risiko einzugehen. In der ersten Lektion, da haben wir gesehen, wie Ehud seinen Verstand und seine Gaben gebraucht. Und hier sehen wir, dass es damit eben noch nicht getan ist. Durch gutes Planen und Ausnutzen aller Möglichkeiten konnte Ehud sich gut vorbereiten, ja. Aber er konnte das Risiko nicht ausschließen. Aber dieses Risiko muss er eingehen, wenn er etwas erreichen will. Das ist hier, müssen wir sehen, das ist hier kein törichter Übermut, dass er jetzt alleine mit dem versteckten Schwert dahin geht. Nein, Ehud beweist größten Mut und riskiert sein Leben, weil er auf Gott vertraut. Das heißt, das ist in die Praxis umgesetztes Gottvertrauen. Das drückt sich eben oft in Wagemut aus. Wer Gott von Herzen fürchtet, der fürchtet eben nicht das Risiko. Ja? Der fürchtet nicht die Menschen, der fürchtet Gott. Wann hast du zuletzt etwas für Gott riskiert? Hier in Deutschland, da muss es ja nicht gleich dein Leben sein, aber vielleicht mal die dicke Lippe. Ehud fährt also hier volles Risiko. Er ist kühn, aber er ist nicht tollkühn. Er weiß, er kann nicht allein gegen die ganzen bewaffneten Männer ankommen, die bei Eglon sind. Und darum muss er nun versuchen, alleine mit Eglon zu sein. Und da geht er zum König und sagt, ich habe dir, o König, eine geheime Sache zu sagen. Ja, Ehud lügt nicht. Er hat wirklich eine geheime Sache mit dabei. Doch der Begriff für Sache kann im Hebräischen auch Wort heißen. Und der Begriff für geheim kann auch verhüllt heißen. Die verhüllte Sache kann also auch als ein geheimes Wort verstanden werden. Das heißt, Ehud spricht die Wahrheit. Hallo, fettes Kalb, ich habe dir ein verhülltes Ding mitgebracht. Und Eglon versteht allerdings, hochverehrter König, ich habe eine geheime Botschaft für dich. Und er beißt da sofort an. Er befiehlt sofort zu schweigen, dem Ehud, damit auch kein anderer das hört. Sie sollen alle den Raum verlassen, damit nur Ehud diese Botschaft hören kann. Und Ehud denkt eben keineswegs daran, dass die Enthüllung dieser Sache ihm gefährlich werden könnte. Er fühlt sich sicher und überlegen. Der Tribut wurde ja gerade ordnungsgemäß überbracht. Es ist kein Anzeichen zu sehen gewesen von irgendeinem Aufstand. Und wahrscheinlich will sich dieser Ehud bei mir irgendwie einschleimen. Ja, er will mir irgendwelche Informationen zubringen, damit er von mir eine bessere Stellung bekommt. Naja, soll er mal machen. Ehud geht dann mit in dieses Privatzimmer von Eglon. Und jetzt ist wirklich nur noch er und dieser fette König im Zimmer. Und dann tritt Ehud vor den Thron des Königs. Aber immer noch könnte Eglon ja um Hilfe schreien. Oder er könnte sich vielleicht sogar selbst irgendwie wehren. Und darum sagt er, ein Wort Gottes habe ich an dich. Was eine Offenbarung an mich. Da muss Eglon aufstehen. Ja, und möchte diese Offenbarung würdig empfangen. Und stellt euch vor, wie dieser fette König sich da mühsam hochrichtet. Und dann nimmt Ehud sein Schwert und stößt zu. Nun, die Überraschung war gelungen. Und Eglon bleibt nicht mal mehr Zeit, irgendein Wort von sich zu geben. Das Einzige, was er da wahrscheinlich von sich gegeben hat, das war der Inhalt seiner Gedärme. Ehud hatte nämlich den Stoß so gerichtet, dass er durch die Gedärme drang und zwischen den Beinen hinten rausging. Und dabei entspannten sich die Gedärme samt den Muskeln und der Inhalt konnte entweichen. Nun, was so in Gedärmen drin ist, das muss ich euch nicht extra erklären. Ich weiß, das klingt nicht ästhetisch, aber es passte sehr gut in Ehuds Plan. Er ließ dann die Waffe einfach zurück, der war so fett, die war umschlossen von dem Fett. Er ging raus, er verschloss die Tür, verriegelte die Tür und ging dann an den Wachen Eglons vorbei, ohne Verdacht zu erregen und entkam. Als die Diener in den Vorraum des Privatzimmers von Eglon zurückkehren, sehen sie die verschlossene Tür. Und sie riechen den Geruch, den der entwichene Damen halt verströmt hat. Und deshalb schlussfolgern sie, bedeckt seine Füße, was so viel heißt wie, der erleichtert sich, der ist auf Toilette. Dazu war der Raum auch da. Allerdings schienen die Wachen auf dieser Seite der Tür genauso schwerfällig zu sein, wie der schon verstorbene König auf der anderen Seite der Tür. Gut, Ehud hatte sie wirklich, wie schon Eglon, hervorragend getäuscht. Aber dennoch, es dauert so lange, bis sie überprüfen und dann nachsehen und dann auch verstehen, was passiert ist, dass Ehud schon wieder an den Götzenbildern von Gilgal vorbeikommt. Und eben hat Ehud noch das Schwert in den Wanst von Eglon gestoßen und jetzt stößt er schon in das Schlachtenhorn und ruft die israelitischen Krieger aus den Bergen herunter. Der Untergang Moabs ist so gut wie gelaufen. Und Ehud sagt den Israeliten und auch uns in Vers 28 nochmal, warum? Folgt mir nach, denn der Herr hat die Moabiter, eure Feinde, in eure Hand gegeben. Und wenn die Israeliten bisher Angst hatten, gegen Moab zu kämpfen, so gibt die Botschaft, dass Ehud Eglon, den König ihrer Unterdrücker, getötet hat. Allen Mut. Ich habe dir das gehört. Ja, der Herr hat wirklich die Moabiter in unsere Hand gegeben. Vers 28 lesen wir dann weiter. Und sie folgten ihm und besetzten die Furten des Jordan und ließen niemand hinüber. Das war eine sehr gute Taktik. Das diente einerseits, um zu verhindern, dass Nachschubtruppen aus Moab, was auf der anderen Seite des Jordans war, noch zur Hilfe kommen konnten. Und sie konnten verhindern, dass sich die moabitischen Besatzungstruppen zurückziehen konnten. Und diese Taktik, die hatte Erfolg. Wir lesen Vers 29. Und sie schlugen die Moabiter zu jener Zeit etwa 10.000 Mann, alles starke und tapfere Männer, sodass nicht einer entkam. So wurde zu jener Zeit die Moabiter unter die Hand Israels gebracht und das Land hatte Ruhe 80 Jahre lang. Liebe Gemeinde, ich weiß nicht, ob ihr diesen Bericht über Ehud schon mal so detailliert und auch vielleicht so ironisch erzählt bekommen habt. Und ich habe das nicht gemacht, um eine etwas kurze, biblische Geschichte so ein bisschen aufzupeppen, spannender zu machen, sondern der Bericht ist tatsächlich mit dieser Spannung und mit dieser Ironie im Hebräischen aufgezeichnet. Leider können wir in der deutschen Übersetzung und mit unserem deutschen Sprachempfinden das nicht so erkennen. Aber ich hoffe, euch ist es jetzt ein wenig deutlicher geworden. Am Anfang haben wir die große Schmach und Schande gesehen, die das Volk Israel ertragen musste, indem es im eigenen Land und dazu ausgerechnet von den Moabitern unterdrückt wurde. Aber dann hat sich das Blatt gewendet. Moab ging nun schmachvoll unter. Die Feinde Israels, die 18 Jahre lang das Volk unter Kontrolle hielten, erscheinen auf einmal absolut hilflos, schwerfällig und dumm. Wenn der Herr für einen streitet, dann kann ein Mann allein große Siege gewinnen. Aber wie stehen die Feinde Gottes da? Auch wenn es Tausende, Jahrzehntausend stark und kräftige Männer sind, vor Gott sind sie hilflos, schwerfällig und dumm. Ja, sie sind einfach lächerlich. Sie können vor ihm nicht bestehen. Ja, was gibt es da Klügeres, Besseres, ja Logischeres, als sich auf die Seite Gottes zu stellen? Ihm treu zu sein, auf seine Hilfe zu vertrauen. Und da fragen wir uns doch, wie Israel immer wieder Götzen anbeten konnte, immer wieder eben sich von Gott abgewendet hat und heidnischen Götzen zugewendet hat. Aber wenn wir uns diese Frage stellen, und diese Frage kommt ja zwangsläufig, wenn man das ganze Alte Testament liest, immer wieder, dann müssen wir so ehrlich sein und auch unser eigenes Leben prüfen. Das Alte Testament, das hat ja eine Botschaft, die ist nicht von irgendwo sonst woher für irgendwem, sondern die ist aus dem Leben gegriffen. Und das führt uns zu dem Problem vom Anfang zurück. Wir leben in einer Gesellschaft, die auf alles vertraut, aber nicht auf den Gott der Bibel. Und selbst viele Gemeinden passen sich den gesellschaftlichen Maßstäben und Methoden an. Und wie oft vertrauen wir selbst auf unsere eigene Kraft oder auf weltliche Güter, anstatt auf Gottes Macht und Hilfe? Wie oft fürchten wir selbst Menschen und vor allem das, was andere Menschen über uns denken, als das, wie Gott über uns denkt? Wie können wir nun in dieser Gesellschaft bestehen und trotzdem von ganzem Herzen Gott nachfolgen? Wie können wir ein Zeugnis für Gottes Wahrheit sein, auf das die Leute auch achten, ja, wo sie verändert werden, wo Menschen auf die Heiligkeit und auf die Gnade Gottes hingewiesen werden? Ja, wie können wir Menschen wachrütteln, so wie Ehud die ängstlichen Israeliten auf den Bergen endlich wachgerüttelt hat? Im Hebräerbrief haben wir heute von diesen Glaubenshelden des Alten Testaments gehört. Und da werden auch einige Richter aufgezählt. Im 12. Kapitel, Vers 1 lesen wir, da wir nun eine solche Wolke von Zeugen um uns haben, also diese Richter und diese alten Glaubenshelden, die Glaubensväter, so lasst uns jede Last ablegen und die Sünde, die uns so leicht umstrickt, und lasst uns mit Ausdauer laufen in dem Kampf, der vor uns liegt, indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens. Na, das ist die Antwort. Wir sollen auf Jesus schauen. Das heißt, auf ihn vertrauen. Wenn es um unseren Kampf, um unseren Glaubenskampf geht. Und das, in dem stehen wir immer. Das heißt also nicht, yes we can, sondern yes he can. Also nicht wir können, sondern er kann. Auf ihn vertrauen. Er kann uns ändern, er kann uns leiten, er kann uns stärken, er kann uns retten. Ehud, der konnte zwar das Volk von den Moabitern retten, aber nicht vor ihrer halsstarrigen Gesinnung. In Vers 30 haben wir gelesen, nur 80 Jahre lang war dann Ruhe. Ja, haben die denn überhaupt nicht gelernt? Es war eben nur die äußere Not, die gelindert wurde, aber nicht die innere Einstellung, die geändert wurde. Und bei Christus ist genau das anders. Als Christus starb, hatte er sein Rettungswerk erfüllt. Und als er auferstand, war das Zeichen dafür, dass es tatsächlich ganz erfüllt und gültig war. Und seitdem werden Menschen errettet aus ihren Sünden, aus ihrer Hilflosigkeit, aus ihrer Verlorenheit. Christus verändert das Herz, verändert unsere Gesinnung. Er befreit uns eben von Egoismus. Er macht uns frei, endlich auf Gott zu schauen und ihm zu vertrauen. Keine Menschenfurcht, sondern Gottesfurcht. Nicht mehr abhauen, sondern sich getrauen. Vertrau ihm, getrau dich. Ehud kann uns ein Vorbild sein, wie wir in schweren Zeiten unseren Glauben praktisch umsetzen. Aber Christus ist der Grund, warum wir überhaupt glauben können. Warum es sich überhaupt lohnt, den Verstand zu gebrauchen. Warum wir vor Problemen und Gefahren, ja vor Risikos nicht zurückschrecken brauchen. Und Ehud selbst, das war ein Mann, ein Führer, der das erkannt hatte. Ja, er kannte Christus noch nicht, aber er hatte erkannt Gottes Souveränität, Gottes uneingeschränkte Macht und er vertraute darauf. Ehud war ein Glaubensheld. Und von ihm sollen wir lernen, wie wir praktisch auf Jesus Christus vertrauen können. Wie wir in unserem eigenen Glaubenskampf bestehen können. Ja, von Ehud lernen heißt siegen lernen. Nun, einen Hinweis möchte ich ja auch geben. Ehud gibt uns keine Lektion, wie wir das Himmelreich auf Erden durch Gewalt und Attentate ausbauen sollen. Ja, das hat man dann falsch verstanden. Ehud lebte in einer ganz anderen Zeit. Es herrschte Krieg, es herrschte Unterdrückung. Und außerdem hatte Ehud eine konkrete Aufgabe. Er sollte Moab vertreiben, er sollte Israel befreien. Aber wir können von Ehud lernen, wie Gottvertrauen, wie Glauben praktisch aussieht. Gott lehrt uns durch seine Geschichte zwei Glaubenslektionen. Die erste ist, dass zum Glauben Verstand gehört. Vertrau ihm, getrau dich, nämlich deinen Verstand und deine Talente anzuwenden, zu gebrauchen. Ja, wir haben gemerkt, Ehud hat gründlich nachgedacht. Ehud hat seinen Verstand benutzt. Er hat sich gut vorbereitet. Er erkannte seine Chancen rechtzeitig. Er ging taktisch klug vor. Für ihn bedeutete der Auftrag Gottes eben nicht, den Verstand auszuschalten und abzuwarten, sondern für ihn bedeutete der Auftrag Gottes vor allem den Verstand einzuschalten und zu planen. Gott zu vertrauen, sein Wort ernst zu nehmen, das bedeutet auch oft, dass wir ihm gehorsam sind, ohne alles zu verstehen, ohne alles logisch erklären zu können, ohne immer genau zu wissen, wie es ausgehen wird. Aber Gott spricht mit seinem Wort auch immer unseren Verstand an. Gottes Aufgaben sind Denkaufgaben. Wir sollen ihn verstehen. Wir sollen geschickt und klug handeln und nicht einfach stumpf drauf losgehen, ohne vorauszudenken, ohne die Umstände einzubeziehen. Und Ehud dachte nicht bloß gut voraus und bedachte die ganzen Umstände und die Herausforderungen, sondern er achtete eben auch auf seine eigenen Begabungen. Er war ein Linkshänder. Nun, und er hat diese Linkshändigkeit geschickt genutzt. Sein ganzer Plan war auf seine Linkshändigkeit aufgebaut. Ja, er hat sich gedacht, Mensch, ich bin Linkshänder, wofür kann das gut sein, was hat Gott damit im Sinn? Und dann hat er es so gemacht. Wie kann ich damit Gott nutzen? Die Frage ist, in welchen Umständen lebst du? Welche Aufgaben hast du? Wo kannst du deine Begabung für den Herrn einsetzen? Ich bitte euch, diese Fragen euch zu stellen und darüber nachzudenken. Und wir haben gehört, Ehud war nicht nur einfallsreich und arbeitete mit dem, was er hatte, sondern er war auch risikobereit. Und das war die zweite Lektion. Vertrau auf ihn, getraue dich, ein Risiko einzugehen. Ehud handelte mit aller Vorsicht und Taktik. Er dachte nach, er machte sich einen Plan, aber dann ging er alleine mit einem versteckten Schwert in die Residenz der Feinde. Er tötete Eglon in seinem eigenen Haus, was voller Diener und Wachen Eglons war. Er riskierte sein eigenes Leben. Er hätte ja zu jedem Zeitpunkt auffliegen können. Die Wachen hätten ihn anhalten können auf seiner Flucht. Sie hätten ihn untersuchen können. Um Erfolg zu haben, musste Ehud dieses Risiko eingehen. Aber er ging hier kein blindes Risiko ein. Nein, er riskierte sein Leben im Vertrauen auf Gott. Er fürchtete nicht die Moabiter, sondern er fürchtete Gott. Und wir haben gesehen, wie hilflos und wie lächerlich Gottes Feinde dagegen aussehen. Gehst du noch irgendwo ein Risiko ein? Riskierst du dein Leben für Gott? Dein Job, dein Geld, deine Zeit. Ist dein Lebensmotto No Risk, No Problems? Kein Risiko, keine Probleme. Bloß kein Risiko einbringen, das bringt mir wieder nur Schere rein. Die Lektion von Ehud lautet, dass Leute, die Gott folgen, bereit sein müssen, alles aufs Spiel zu setzen. Aber nicht für irgendetwas, sondern für Gott. Man könnte sogar fast sagen, no risk, no fun. Wer nichts für Gott riskiert, der wird auch nicht wirklich Freude finden. Nun, Fragen. Wie kannst du das nur tun? Wie kannst du hier nur ruhig bleiben? Wie kannst du das nur sagen? Wie kannst du diesen Typen nur schlecht finden? Wie kannst du dort nur beten? Wie kannst du nur Moslems von Christus erzählen? Wie kannst du nur in der Einkaufsstraße Traktate verteilen? Wie kannst du hier nur auf dein Recht verzichten? Wie kannst du nur auf dein Geld verzichten? Wie kannst du nur mit diesen Menschen Gemeinschaft haben? Wie kannst du nur in dieser schlimmen Situation weitermachen? Wie kannst du dem noch freundlich begegnen? Wie kannst du diesen peinlichen Fehler eingestehen? Wie kannst du nur auf diesen Spaß verzichten? Wie kannst du nur auf Rockmusik verzichten? Wie kannst du nur an Gott glauben in dieser schlimmen Welt? Werden euch solche Fragen gestellt? Dann ist es genau gut. Dann ist es Zeit, ihr auf den richtigen Weg. Gott fordert uns durch Ehud auf, dass wir unsere schützenden Berge verlassen sollen und dass wir aus unseren Rückzugsgebieten rauskommen sollen. Im Glauben, ja, im Glaubenskampf, Gott treu zu sein, gerade in einer Gesellschaft, die sich von Gott abgekehrt hat, das ist schwer. Und nur zu schnell gerät man im Glauben unter Druck. Man beginnt Gott gleichgültig gegenüberzustehen und sein Alltagsleben nach den Maßstäben der Welt zu leben. Und Gott warnt uns davor und zeigt uns durch Ehud, dass Glauben keine graue Theorie ist, die sich allein auf das Leben nach dem Tod vielleicht bezieht. Nein, wir sollen unseren Glauben in diesem Leben praktisch umsetzen. Vertrau ihm, getraue dich. Unter Benutzung deines Verstandes und wenn es sein muss, auch unter Risiko. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Sinne und Herzen in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.